1.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Puzzle. Wir sind Hanna und Hanna, zwei Lehrerinnen aus Bayern, falls ihr heute zum ersten Mal reinhört. Und wir wollen mit euch, mit unseren Expertengesprächen gemeinsam erkunden, wie ihr Schule anders und weiterdenken könnt. Vor knapp 2 Wochen waren wir gemeinsam in Heilbronn auf der BIKO. Wenn ihr das verpasst habt, könnt ihr auf Instagram nochmal reinschauen. Es gibt auch eine richtig coole Reportage über die Bildungskonferenz, in der wir als Protagonistinnen gefeatured wurden. Ist natürlich auf Insta verlinkt. Ja, diese BIKO ist die Bildungskonferenz der Akademie für Innovation und Management. Und wir hatten einen super vielfältig inspirierenden und motivierenden Tag. Dieses Mal hatten wir zudem die Freude, unseren heutigen Gast dort zu treffen. Und das ist Frau Professor Dr. Uta Haug-Thum. Wir sind schon vor einiger Zeit davor auf sie aufmerksam geworden und sie dann auf der BIKO nochmal ansprechen zu können, war uns eine besonders große Freude. Und dass sie uns dann direkt für den Podcast zugesagt hat, macht uns sehr glücklich. Frau Haug-Thum, vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Ja, auch von meiner Seite, von der zweiten Hanna hier in der Runde, ein Hallo und herzlich willkommen. Ich würde einmal kurz einen Moment nutzen, um Sie unseren GästInnen vorzustellen. Professor Dr. Uta Haug-Thum war Grundschullehrerin, nachdem sie Grundschullehramt in Augsburg studiert hat, hat insgesamt 8 Jahre lang als Grundschullehrerin in München gearbeitet und ist dann 2008 in die Wissenschaft gewechselt und war sowohl in Salzburg als auch in München unterwegs. Und seit 2018 ist sie Professorin für Grundschulpädagogik und Didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und zu ihren Forschungsgebieten gehören unter anderem Digitalisierung, Chancengerechtigkeit, das Unilernhaus und Schultransformation. Und wir freuen uns heute, ja, zu all den Themen mit ihr sprechen zu können und vielleicht auch ein bisschen konkreter zu werden, welche Forschungsprojekte Sie in den letzten Jahren so begleitet haben. Wir würden zum Einstieg Ihnen die Frage stellen, die wir auch unseren ganzen anderen Podcast-GästInnen gestellt haben. Und zwar, was war Ihr schönstes Erlebnis im Kontext Schule, Frau Haug-Thum?
Also ich gehe immer gerne in die Schule, unterrichte auch meine Studierenden vor Ort, also meine Seminare finden alle in der Schule statt. Aber was neulich ein Kind gesagt hat, als wir kamen und dort wieder ein Projekt umgesetzt haben, war, dass sie gesagt hat, wenn ihr kommt, dann lernen wir anders und was anderes. Und das fand ich genau ins Schwarze getroffen, genau das möchte ich. Ich möchte, dass die Kinder anders lernen und was anderes. Und wenn die Kinder das so erleben und auch wahrnehmen, dann macht mich das sehr glücklich.
Ja, cool, perfekt. Was anders machen, anders lernen, das ist ja auch der Spirit vom Podcast hier, das, was uns trägt und was wir weitergeben wollen. Damit steigen wir doch gerne direkt ein. Ein Begriff, der uns aus Ihrem Vortrag auf der BIKO hängen geblieben ist, ist Kultur der Digitalität. Was ist denn damit gemeint?
Ja, also die Begrifflichkeiten fliegen da gerade so ein bisschen durcheinander. Man spricht natürlich über Digitalisierung. Jetzt gerade auch im Diskurs um künstliche Intelligenz ploppt es wieder auf. Man wünscht sich Tools, mit denen man den Unterricht digital optimieren kann, die den Lehrkräften die Arbeit beispielsweise auch ersparen. Und das ist halt nur ein Teil der Medaille, weil was in den letzten gut 25, 30 Jahren passiert ist, ist ein einschneidender kultureller Wandel, der mit diesen Digitalisierungsprozessen einhergeht und der auch noch nicht zu Ende ist. Und was da entstanden ist, ist so ein neuer kultureller Möglichkeitsraum, wie es Felix Stalder sagt. Und in diesem neuen kulturellen Möglichkeitsraum entwickeln Menschen neue Handlungsgepflogenheiten. Also wir verändern uns durch diese Prozesse der Digitalisierung. Wir kommunizieren anders, wir beziehen uns auch anders auf bestimmte Quellen. Also das Referenzieren ist ganz wichtig. Und gerade die aufwachsende Generation, jetzt man nennt sie auch die Generation Global, die ist gekennzeichnet von neuen Handlungsgepflogenheiten, die sich aus so Gemeinschaften entwickeln. Also dass man Memes versteht, die ja bestimmte Bezüge auch vereinen, wo man genau weiß, das ist lustig, weil ich habe da dazu die Sendung gesehen, ich kenne das Video, den Rapper, wie auch immer. Also es bedarf bestimmter Kenntnisse, um da auch im Spiel zu sein. Und diese Handlungsgepflogenheiten bestimmen uns, entwickeln sich weiter, auch jetzt im Umgang mit KI. Jetzt in den letzten 2 Jahren mit ChatGPT hat sich die Art und Weise, wie wir Informationen generieren, verändert. Aber natürlich auch die Gefahren, die damit einhergehen. Also wir müssen kritischer sein, wir müssen reflektierter mit den Informationen umgehen. Und all das macht was mit uns. Also das bestimmt den kulturellen Rahmen, in dem wir uns befinden. Und dieser kulturelle Möglichkeitsraum, das ist die Kultur der Digitalität. Und mit diesem Verständnis muss sich dann natürlich auch in diesem neuen Möglichkeitsraum unser Bildungssystem weiterentwickeln. Also Menschen, die diese Kompetenzen brauchen, um auch weiterhin kulturelle Prozesse mitgestalten zu können, die muss ich natürlich auch auf andere Art und Weise unterrichten. Wir sind nicht mehr im Industriezeitalter. Es geht nicht mehr um Weitergabe bestehenden Wissens, sondern wirklich um ein Zurechtfinden, ein aktives Zurechtfinden, um Teilhabe, um Partizipation. Und das macht eben die Kultur der Digitalität so bedeutsam und auch so relevant für die Veränderungen, die im Bildungssystem dringend nötig sind.
Also es geht nicht einfach nur um eine Digitalisierung, dass man technische Geräte jetzt einfach nutzen kann, sondern vor allem auch das, was es mit uns als Menschen macht, wie wir miteinander interagieren, in Beziehungen treten. Und ja, ist letzten Endes eine Kulturfrage. Wenn ich so in meine Schulen schaue, in denen ich bisher unterrichtet habe und in die Kollegien schaue, dann habe ich schon ganz oft das Gefühl, dass es was ist, was nicht dort ankommt in den Kollegien. Sondern wenn Worte digital irgendwie sind, dann ist es ganz oft die Digitalisierung und irgendwie meiner Meinung nach so aus der Wahrnehmung eigentlich fast ein Fehlverständnis, was vorhanden ist, was wir eigentlich tun müssten, um die Kinder und Jugendlichen auf die Zukunft adäquat vorzubereiten. Jetzt haben Sie mit Sicherheit noch ganz andere Perspektiven auf die Digitalisierung beziehungsweise die Kultur der Digitalität in den Schulen. Wie schaut denn Ihrer Meinung nach der aktuelle Stand in den Schulen aus?
Also wir haben uns auf jeden Fall weiterentwickelt, was den Prozess der Digitalisierung angeht. Also die Ausstattung hat sich verbessert, die Kinder haben die Möglichkeit, hier wirklich auch an den Geräten zu arbeiten. Was damit nicht automatisch einhergeht, ist eben die Art und Weise, wie damit gearbeitet wird. Ob die Kinder tatsächlich Partizipation und Teilhabe erleben, ob sie wirklich kritisch auch mit Inhalten umgehen, ob sie mit künstlicher Intelligenz auch aktiv produktiv umgehen oder ob sie einfach nur genutzt wird, um Feedback zu geben zu bestehenden Aufgabenformaten. Also digitale Bildung ist mehr als eine Eigenschaft von Geräten. Also es geht hier wirklich darum, Lehr- und Lernprozesse und vor allem auch die Prüfungskultur so weiterzuentwickeln, damit Kinder Kompetenzen erwerben, die sie brauchen, um mit dieser Komplexität, die mit Digitalisierung einhergeht, auch adäquat umgehen zu können. Letztendlich geht es um eine demokratische Gesellschaft. Kinder brauchen früh die Gelegenheit, hier Teilhabe zu erleben und wirklich auch sich mit ihren ganz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in gemeinschaftliche Prozesse mit einzubeziehen. Und das ist natürlich was anderes als das, was in der Breite an den Schulen stattfindet.
Ja, ich habe jetzt ein paar Stichworte rausgehört. Partizipation und Teilhabe, produktives Arbeiten mit KI, also das Nutzen, was es jetzt neu gibt und ja für sich verfügbar machen. Sie sind jetzt Grundschullehrerin. Ich bin am Gymnasium, klar, da kann ich mir vorstellen, wie man so KI irgendwie einbauen kann, auch den Kindern irgendwie beibringen kann, das zu nutzen. Aber jetzt zum Beispiel an der Grundschule, wie wird so eine Kultur der Digitalität denn konkret für das Lernen oder das Lehren und Lernen mit SchülerInnen angewandt? Wie kann denn ein solcher Alltag dann aussehen?
Also zentral sind selbstverständlich die Basiskompetenzen. Das ist ganz klar, gerade von Anfang an. Die Kinder brauchen hier stabile Kenntnisse im Lesen, im Schreiben. Sie brauchen natürlich Unterstützung auch bei der sprachlichen Entwicklung. Unbestritten. Aber das Ganze kann nicht nur additiv, also so als Übungsformat stattfinden, sondern vor allem auch integrativ. Was bedeutet das jetzt in der Kultur der Digitalität? Wir setzen in der 2. Klasse schon künstliche Intelligenz ein. Das heißt aber nicht, dass die anderen Kompetenzen weniger wert sind. Vielleicht als Beispiel. Also wir hatten hier ein Haustierprojekt. Manche Kinder haben ein eigenes Haustier. Manche eben nicht. Und die keins hatten, haben eins mit KI generiert. Wir haben hier Phobis genutzt, wir hatten hier eine Schullizenz zum Testen Und die Kinder mussten dann aber natürlich erstmal lernen, was bedeutet Prompten. Dann gab es da eine extra Einheit dazu. Was macht die künstliche Intelligenz überhaupt? Wie muss so ein Prompt gestaltet sein? Und dann haben die erstmal schriftlich formuliert. Also ganz zentral, Schreibunterricht, Basiskompetenzen, haben den Prompt aufgeschrieben. Ich bin ein Zweitklässler. Mein Haustier soll ein Hund sein und es soll so und so aussehen, wie auch immer. Also Schreibkompetenz gefördert. Wir haben das in kooperativen Formaten gemacht, also immer zwei Kinder zusammen, dass die sich auch beraten konnten. Und dann haben die dieses Tier da generiert. Und da war natürlich die Freude groß, weil da kommen ja echt niedliche Sachen raus. Und dann hatten die einen Hamster. Ein anderes Kind hatte dann zum Beispiel ein Bild von der eigenen analogen Katze dabei. Und im Deutschunterricht haben wir dann Gruppen gebildet mit 2 bis 3 Kindern und auch Haustieren, die dann gemeinsam ein Abenteuer erlebt haben. Da gab es dann auch Unterstützung für die Schwächeren, also Satzanfänge, Ideen, was können die miteinander erleben, beschreibt die erstmal, wo gehen die hin, was machen die dann. Und dann haben wir wiederum die KI genutzt, um auch dort Tipps zu holen und auch Feedback auf die bereits geschriebenen Texte. Also es war wirklich so ein co-kreativer Austausch. Die Kinder mussten sich nach wie vor natürlich unterhalten, Ideen generieren, hatten aber dann die Unterstützung und haben auch verstanden, was kann die KI, was cool. nicht. Ich finde mein Bild viel cooler als das von der KI. Ja, warum? Wo kriegt sie die Bilder her? Und dann haben die mit ihren Geschichten mit einer App am iPad, Puppet Pals, kleine Trickfilme gedreht. Also was die Haustiere erleben. Da mussten die abfotografieren, dann wollten die einen Hintergrund, KI generiert, darf ich verwenden, dann konnte man wieder thematisieren, warum darfst du irgendeinen Hintergrund aus dem Internet nicht verwenden, Datenschutz, rechtliche Themen, also alles integriert in dieses Projekt, das aber trotzdem sehr sprachförderlich, auch sehr schreibförderlich war. Natürlich haben wir an der Orthographie gearbeitet bei den Geschichten und dann auch beim Aufnehmen der Trickfilme. Sprich laut und deutlich, wechselt euch ab, seid je nachdem lustig oder motiviert, wenn ihr das aufnehmt, damit man euch gut versteht. Und die Kinder haben ja eine sehr hohe Motivation, die nehmen dann den Film 2-3 Mal auf, weil die haben ja ihre Vorerfahrungen, die wissen genau, was einen guten Trickfilm ausmacht. Und die sagen dann, da hast du zu leise gesprochen, da streng dich nochmal an. Und da hat man eine intensive Sprachförderung an einem wirklich relevanten Projekt, das für Kinder eine Bedeutung hat und das für sie mit ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen es dann auch ermöglicht, sich einzubringen. Und das ist die Kultur der Digitalität. In der gemeinschaftlichen Arbeit, sich gemäß individueller Lernvoraussetzungen, die ganz unterschiedlich sein können, als wichtig wahrzunehmen und Feedback zu bekommen und das anzunehmen. Einmal von den Kumpels, von der KI, im Austausch. Und so stelle ich mir den Unterricht als Beispiel jetzt in dem Setting vor, der sowohl die Basiskompetenzen als auch die ganz wichtigen zukunftsrelevanten Kompetenzen fördert. Die hat die Kultusministerkonferenz klar bestimmt und die sind eben kommunizieren können, kreativ sein, gemeinsam Probleme lösen können, kritisch sein, um letztendlich handlungsfähig zu werden. Und darauf sollten wir im Unterricht verstärkt Wert legen von Anfang an.
Cool. Mhm. Ja, vielen Dank für dieses super pragmatische Beispiel. Eine mini kurze Nachfrage. Wie viele Unterrichtsstunden brauchst du im Projekt?
Also wir hatten einmal, es ist immer nur kurz, 2. Klasse, da macht man jetzt keine, will man auch gar nicht, 45-Minuten Einheiten. Also wir versuchen uns zu lösen von diesen Zeitstrukturen. Also einen Impuls eben erstmal, wir haben einen Erklärfilm angeguckt zu KI von der Sendung mit der Maus, wo das erstmal allgemein erklärt wird, haben angeknüpft an die Vorerfahrungen. Das war eine Einheit. Dann gab es im Sachunterricht das Thema Haustiere, ist Lehrplan absolut drin, wo die Kinder über Haustiere kennenlernen. Doppelstunde Haustiere und dann aber auch eine weitere Einheit zum Generieren dieser eigenen Haustierbilder. Dann im deutschen Unterricht wiederum die Einheit zum Gestalten der Geschichten, dann wiederum eine zum Aufschreiben und Nutzen der KI. Und erst gestern war ich da, da waren die so weit, dass sie die Trickfilme erstmal vorbereitet haben, also die Bilder zusammengesucht und so ihr Drehbuch. Und beim nächsten Mal nehmen sie sie auf und dann gibt's noch eine Kino-Abschlussstunde, wo man dann die Ergebnisse anschaut. Also über so eine Woche, aber eben kein Add-on, sondern in den Fächern integriert, aber perspektivenübergreifend dann als projektorientierten Block, der verschiedene Fächer verbindet, Inhalte verbindet und eben dieser veränderten kulturellen Rahmung da gerecht wird.
Cool, danke für den Einblick und Überblick.
Ja, Wenn ich jetzt als Lehrerin an einer Grundschule oder auch an einem Gymnasium das Gefühl habe, ich habe eine Idee, ein Projekt der Digitalität, also der Kultur der Digitalität umzusetzen, wo es vielleicht auch um Integration geht, verschiedener Kompetenzen, aber vielleicht auch fächerübergreifend. Was kann ich denn dann konkret für Schritte gehen, um dorthin zu kommen? Weil also Digitalisierung klingt ja immer so groß, als ob das als einzelne Lehrkraft schwer zu erreichen ist auch. Aber Kultur der Digitalität klingt durchaus machbarer, vor allem im kleinen Rahmen, selbst wenn es nur ich bin, die was mit einer Kollegin macht. Wie sind Sie denn jetzt konkret vorgegangen? Sind Sie mit Ihrer Idee an die Schule gegangen?
Also am besten ist es, wenn Lehrkräfte mal so eine projektorientierte Phase ausprobieren wollen oder sich da eben gemeinschaftlich dran machen wollen, dass man sich jemanden sucht, mit dem man gut kann, den man gern mag und mit dem man Lust hat, gemeinsam weiterzudenken. Und so haben wir es an der Schule auch gemacht. Ich meine, das ist meine Projektschule, Grundschule Bauhausplatz, hat eine veränderte pädagogische Architektur, die sind sehr weit in ihrem Alltag. Also da sind immer 4 Lehrkräfte in einem Lernhaus zusammen, die arbeiten schon so. Und das sind Räume zur Kooperation. Also dieses Konzept der Schule ist genau daraufhin ausgerichtet. Und deswegen ist es für mich ein großes Glück, dass ich meine Seminare dort durchführen darf und die Lehrkräfte Lust haben, mit meinen Studierenden und den Kindern vor Ort eben gemeinsam dann an Projekten zu arbeiten, die sie aber so auch schon machen. Also das ist jetzt für die Schule dort nichts Neues, sondern die sind eigentlich schon lange eben genauso unterwegs, gemeinschaftlich im Austausch für die Kinder was Neues auszuprobieren. Wenn man jetzt an der Schule ist, wo das noch nicht so üblich ist, dann wirklich im Kleinen beginnen, in einem Team, 2, 3 Leute mit der Schulleitung. Man braucht unbedingt die Schulleitung, die auch sagt, machen Sie mal und das abfedert und auch, wenn man es mal, wenn irgendwas nicht gelingt, hier wirklich auch unterstützt und so eine Fehlerkultur lebt und dann mal eben in so einer ersten Einheit sowas ausprobiert. Und dass man dann auch mutig genug ist, dass man es nicht ganz bis zu Ende plant, sondern wirklich auch den Kindern Raum gibt, da mal zu experimentieren und auch als Lehrkraft den Mut zu haben, zu schauen, wie so dieser unbestimmte Raum da gestaltet wird. Aber dann einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, mit Themen, die sowieso im Lehrplan sind. Wir machen am Bauhausplatz viele Projekte, beispielsweise Schulradio oder Schulfernsehen. Wir haben ein großes MINT-Projekt, wo meine Studierenden jetzt nicht nur dort, aber auch an anderen Schulen jede Woche reingehen, um diesen veränderten Unterricht dort umzusetzen. Und deswegen im Kleinen anfangen und dann schauen, dass man es immer, wie so als Schulprojekt mit einem bestimmten Schulprofil dann weiter ausrollt.
Das hören wir gerne, weil dieses im Kleinen anfangen und dann weiter ausrollen, das ist ja genau, ja, genau unsere Idee. Schön.
Vielleicht an der Stelle einmal kurz reingeworfen, was diese Bauhausschule und die Kooperation ist. Also unserer Recherche nach, aber das wissen Sie natürlich besser als wir, gibt es seit dem Sommersemester 2019 diese feste Kooperation und Sie machen Forschungsprojekte mit Studierenden in der Schule, aber auch Lehrveranstaltungen, in die Sie die Studierenden direkt dort mitnehmen. Haben wir das richtig rausgefunden aus dem Internet?
Genau so ist es. Wir haben dort einen eigenen Raum, den Hotspot. Und in diesem Raum ist so der Treffpunkt der Seminare. Aber dann haben wir eben die Möglichkeit, wirklich im ganzen Haus zu unterschiedlichen Themen mit den Lehrkräften im Team hier Projekte durchzuführen, die dann thematisch zum Seminar passen. Also ich biete da eben in der Grundschulpädagogik ganz unterschiedliche Themen an. Jetzt im Sommer gibt es eins zum mündlichen Erzählen. Da kommt eine mündliche Geschichtenerzählerin, die Studierenden ausbildet, die dann wiederum als Erzählerin in die Klassen gehen. Oder wie gesagt, das MINT-Projekt, MINTI, wo wir mit dem Fokus auf Female Empowerment sowohl die Studierenden motivieren wollen, als Role Models im MINT-Bereich zu agieren, als auch vor allem Mädchen, bildungsferne Mädchen, die vielleicht zum MINT, dem Bereich MINT nicht so viel Interesse haben und auch gar nicht so viel Vorerfahrungen. Und die lernen hier gemeinsam in einem großen MINT-Cluster in ganz München, also nicht nur am Bauhausplatz, sondern in momentan 6 Schulen und am neuen Schuljahr kommen nochmal 5 dazu im kooperativen Ganztag. Und da versuchen wir einfach diesen Spirit in unterschiedlichen thematischen Bereichen zu entfalten und möglichst viele Leute mitzunehmen. Und der Bauhausplatz ist wie so der Standort, wie gesagt, für die Lehre, aber die Projekte finden an unterschiedlichen Schulen statt. Ich habe beispielsweise auch in Freising ein großes Schulentwicklungsprojekt mit 22 Grundschulen, die sich dort auf den Weg gemacht haben und haben gesagt, ja, wir wollen uns weiterentwickeln und wir arbeiten dort nach einem Konzept Co-Transform, das wir in Zusammenarbeit mit 7 Professorinnen entwickelt haben. Und die vernetzen sich in Schulfamilien. Also immer 3 bis 4 Grundschulen zusammen mit einem ähnlichen Fokus. Und eine Schulfamilie hat es jetzt beispielsweise in einem Jahr geschafft, die sind jetzt draußen Schule geworden. Und an einem Tag ist jede Klasse im Wald, die haben einen eigenen Wald und auch mit der Kooperationsschule treffen die sich dann, machen den gesamten Unterricht im Wald. Eine andere Schulfamilie hat eben ein MINT-Profil und fokussiert darauf. Eine weitere geht in Richtung Demokratieentwicklung. Und was ich damit zeigen will, ist, dass Transformation an ganz unterschiedlichen Stellen beginnen kann, inhaltlich. Wichtig ist, dass man eben die Schritte gemeinsam geht, dass man im engen Austausch ist und dass man auch vor allem außerschulische Lernorte fest einbindet in dieses Netzwerk und dass Schule ein Ort ist, ja, der vielleicht mal Schule genannt wurde. Aber letztendlich ist es eine lernende Gemeinschaft, eine Stadt an unterschiedlichen Orten, die sich öffnet, um gemeinsam die Kinder schlauer zu machen.
Ja, ich erinnere mich da an dieses Bild, was Sie auch bei der einer der Reden, die Sie bei den Absolventenfeiern der LMU schon gehalten haben, mal gezeigt haben und jetzt auch auf der BIKO haben Sie, glaube ich, auch drüber gesprochen, dieses Bild von Schule, glaube ich, auch von einem Kind gemalt, einfach so dieses normale Schulhaus, wie man es irgendwie malen würde und im Kopf hat, aber das, ja, das, was dahinter steckt, gar nicht immer so gleich aussehen muss und vor allem nicht so, wie man es ja vor 200 Jahren wahrscheinlich auch schon aufgemalt hätte.
Genau. Da hat sich nicht so viel getan.
Ja, genau. Ja, Sie haben, aber Sie haben ja jetzt schon ganz viele Sachen fallen lassen. Einmal haben Sie gesagt, dass diese Bauhausschule, an der Sie sind, dass die auch architektonisch schon anders gebaut ist. Ich stelle es mir jetzt vor, dass man da auch irgendwie offenere Lernräume hat oder eben, wie Sie sagen, dass dann 4 Klassen da zusammen sind. Das ist ja schon mal ein ganz spannendes Stichwort. Das werden wir der Zuhörerschaft auch verlinken. Dann haben Sie dieses Stichwort Co-Transform fallen lassen, was Sie gerade ausgeführt haben. Auch dazu verlinken wir Infos für unsere Hörerinnen und Hörer. Und so eine Draußenschule, muss ich jetzt doch mal nachfragen, das klingt für mich so wie die Weiterführung vom Waldkindergarten. Mhm. Ist das eine staatliche Schule?
Es sind ganz normale Grundschulen. Cool. Und die sind eben an Orten mit viel Wald drumherum. Das ist draußen in Langenbach. Also wir sind da in Freising, wie gesagt, in einem sehr ländlichen Gebiet. Und die Schulleiterin hatte die Idee schon lange im Kopf. Aber durch Co-Transform hat sie irgendwie den Mut gekriegt. Und wir haben sie dann vernetzt. Da gibt es... das ist, glaube ich, eine Stiftung, die heißt Draußenschule und wir haben sie vernetzt auch mit dem Forstministerium und da kam sofort jemand, der gesagt hat, super, wir suchen immer Schulen, hat die beraten, ist dann dort mit dem örtlichen Förster in Kontakt getreten, also hat einfach die richtigen Netzwerke dann angelegt und das Forstministerium hatte auch schon Materialien für 1, 2 und 3, 4 und die konnten sofort loslegen, man musste dann halt noch den Wald überprüfen, da gibt's dann so eine Plakette, dass da alles sicher ist. Und dass da keine wilden Tiere wohnen, ja, wie auch immer. Und haben die Eltern unterstützt, dass die so eine Art grünes Klassenzimmer kriegen. Und so hat man wirklich so die eigenen Kräfte mobilisiert durch diese Idee der Schulfamilie, durch regelmäßige Austausch- und Vernetzungstreffen, auch mit den Kindern zusammen. Und jetzt zu hören, wie toll das ist, die Kinder gehen jede Woche einen festen Tag im Wald. Jedes Kind hat seinen eigenen Baum. Und die Schulleiterin hat erzählt, wenn dann die da alle in den Wald rennen, rennt erstmal jeder zu seinem eigenen Baum und begrüßt den, weil er hat ja eine Woche nicht gesehen. Also die haben auch ihre Tablets dabei und nehmen dann Blätter auf und drehen dann wiederum Erklärfilme, wie groß sind die Bäume, wie schauen die Plattformen aus. Also so ganz typisch auch, was man eben in der Grundschule macht, aber am anderen Ort. In der Kultur der Digitalität, jetzt nicht mit einer App, die will, dass ich das Ergebnis ins Tablet reinschreibe, sondern an einem anderen Ort mit meinem Tablet, das mir ermöglicht zu dokumentieren, was filmisch darzustellen, auch mal den Baum zu interviewen, wie es dem heute geht und so weiter, um dann eben in diesem veränderten Raum individuelle Lernfortschritte zu machen. Und das dann zu sehen, das macht mich echt schon sehr froh, wenn man da so aus der Gemeinschaftlichkeit einfach sieht, wie da was ganz Tolles draus erwächst.
Ja. Und sie strahlen auch gerade die ganze Zeit, wenn sie das sagen. Das können unsere Hörer natürlich nicht hören.
Super, die rennen zu dem Baum.
Sie haben, ja, nee, also das, man merkt, dass sie da mit einer ganz großen Begeisterung da dabei sind. Und ich glaube, die Hanna und ich, wir teilen auch diese Begeisterung für Schule und für schöne Momente, die man in der Schule auch erleben kann. Und ja, das, wozu Schule eigentlich auch vielleicht in der Lage sein sollte, dass es tagtäglich solche Momente gibt, die einem ein Lächeln ins Gesicht
absolut
zaubern.
Absolut. Ja, und neulich sagte ein Mädel im MINT-Projekt, hatte sie so eine Zange in der Hand und dann sagt sie, und außerdem können wir abisolieren und die Jungs nicht. Sie nimmt die mit und vielleicht wird sie eine Ingenieurin, einfach weil sie von klein auf merkt, ja klar kann ich abisolieren, die Jungs halt nicht, selber schuld. Also das sind wirklich Dinge, die mir auch wahnsinnig viel Spaß machen und deswegen mache ich es ja auch. Also die größte Freude habe ich immer, wenn die da alle, wenn ich sehe, dass Kinder mit was beschäftigt sind, was ihnen wichtig ist, das ist doch eigentlich ja, der zentrale Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich Ihnen ganz zu. Ich würde vielleicht einmal noch kurz ein bisschen zusammenfassen, weil das vielleicht für andere, wenn LehrerInnen zuhören, die ein bisschen Sorge haben vor dem Stichwort Kooperation und Zusammenarbeit. Das ist natürlich viel Arbeit auch und viel Kommunikationsaufwand, der dahinter steckt. Und es gibt mit Sicherheit auch Zusammenarbeit, die nicht funktioniert, auch zwischen Schulen. Aber ich glaube, man hat aus Ihren Ausführungen auch gehört, dass Kooperation super wertvoll sein kann. Sowohl die Kooperation an sich zwischen verschiedenen Lehrkräften an einer Schule, mit der Schulleitung, aber auch zwischen verschiedenen Schulen, damit man in der Lage ist, sowas wie eine Draußenschule zu organisieren. Aber aus Ihren Ausführungen ist auch klar geworden, dass eine Kooperation mit der Universität, mit der Wissenschaft auch super fruchtbar sein kann, weil eben Kontakte dann geknüpft werden können zu anderen Institutionen, Ministerien oder auch zu anderen externen Partnern. Ich glaube, das haben Sie sehr, sehr absolut deutlich gemacht, dass es super wichtig ist, auch in Kooperation zu gehen.
Das ist auch mein Verständnis der digitalen Transformation. Also es geht nicht darum, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Schulen endlich mit Whiteboards ausgestattet sind und jeder eine 1:1-Ausstattung hat. Die digitale Transformation hat ganz viel mit einer Haltung in dieser Kultur der Digitalität zu tun. Die hat viel zu tun mit digital förderlichen Rahmenbedingungen. Die wichtigste ist, eine Vision von Bildung und von Schule überhaupt zu haben, wo es hingeht. Das ist die zentrale Rahmenbedingung. Und dann auch eine Vorstellung, wie entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen aussehen sollen. Wir haben hier gemeinsam in einem Team mit Kai Marz, Birgit Eichelmann und Julia Gehrig den Navigator Bildung Digitalisierung entwickelt, wo wir so die zentralen Indikatoren der digitalen Transformation bestimmt haben. Und da geht es eben auch ganz viel drum, um diese Kooperation auf unterschiedlichen Ebenen, horizontale und vertikale Vernetzung. In diesen Schulfamilien sind auch Schulaufsicht und Schulträger mit beteiligt. Also gerade die Schulaufsichten haben hier eine wichtige Rolle in diesem Veränderungsprozess, dass sie den Prozess auch wollen, dass sie in den Austausch gehen, dass man an einer gemeinsamen Vision von Bildung wirklich arbeitet. Und die Schulträger müssen auch wissen, wo es hingeht. Wenn die wissen, dass die Kinder kooperativ arbeiten wollen an unterschiedlichen Orten, dann müssen sie auch draußen WLAN zur Verfügung stellen und mobile Geräte und Tafeln und nicht wiederum ein Ersetzen der Grünen durch die weiße Tafel. Da wird nicht viel passieren. Und deswegen müssen wir die AkteurInnen wirklich in diesen Austausch mit einbeziehen. Transformation ist Vernetzung, ist Austausch, Partizipation. Auch die Eltern müssen stärker involviert werden. Die sind der zentrale Hebel von Anfang an, in welche Richtung gehen wir. Und wenn die mit am Start sind und auch integriert werden in den Prozess, ist manchmal nicht so einfach, aber dass man es wirklich mitdenkt und natürlich die Kinder ins Zentrum stellt, dann kann es gemeinsam gelingen.
Ja, Sie haben jetzt schon so ein paar Gelingensbedingungen, nenne ich es mal, für so funktionierende Kooperationen genannt. Ich würde trotzdem nochmal nachhaken. Jetzt angenommen Lehrkräfte, hier Menschen, die uns zuhören zum Beispiel, wollen auch so eine Kooperation mit einer Uni bei sich in der Nähe eingehen. Wie kommt man dann dorthin? Beziehungsweise wie ist die Kooperation zwischen der LMU und der Bauhausschule zusammengekommen und lässt sich das ja eben auch auf andere Fälle übertragen?
Klar, die Kooperation mit der Wissenschaft ist auch zentral. Also so eine Wissenschaftspraxiskommunikation, evidenzbasiert, eine Begleitung, dass man natürlich auch Dinge ausprobiert, die sich als positiv erwiesen haben. Wie gelingt sowas? Also oft suchen Universitäten natürlich Kooperationspartner. Wobei muss man da schon auch sagen, in der Wissenschaft ist diese diese Gemeinschaftlichkeit in der Wissenschaftspraxiskommunikation auch nicht so verbreitet. Also es gibt viele, die wollen die Schulen, um Daten abzugreifen, um mal was auszuprobieren und zu gucken, was da rauskommt. Und die Schulen finden das verständlicherweise auch nicht immer so toll. Dann kommt da jemand, macht irgendwas und verschwindet wieder mit den Daten, dann gibt es einen Kuchen. Ja. Das macht alle nicht glücklich. Und das ist auch so mein verändertes Verständnis dieser Kommunikation auf dieser Ebene, dass die Wissenschaft ein Interesse hat, Dinge zu verändern, die aber nicht aufdrückt, sondern mit den Lehrkräften gemeinsam entwickelt. Also man spricht da von so einem Design-Based Research, also dass man gemeinsam ein Konzept entwickelt, dass man das einsetzt, umsetzt im Klassenzimmer, schaut, was da passiert, dann wiederum in der Schleife reflektiert, dieses veränderte Konzept wieder reingibt, schaut, ob es jetzt besser gelingt und so in diesem Austausch natürlich auch eine enge Kommunikation zwischen der wissenschaftlichen Begleitung und den Lehrkräften entsteht und Forschung dann auch transformatives Potenzial hat. Also diesen transformativen Gedanken brauchen wir in der Forschung auch ganz dringend. Wenn wir nur reingehen und Gelingensbedingungen oder den Ist-Stand erheben, dann wird sich durch unsere Forschung nichts verändern. Also ich finde, wir haben einen wichtigen Beitrag auch in diesem gemeinschaftlichen Transformationsprozess, unsere Forschung auch in den Dienst dieser Transformation tatsächlich zu stellen. Und wenn Schulen das wollen, naja, also bei uns, das sind halt immer so menschliche Dinge, dann versteht man sich gut mit der Schulleitung und hat das Gefühl, man denkt gleich und dann hat man die Möglichkeit, da zu arbeiten. Also ich habe mich halt aktiv drum bemüht und mein Fokus richtet sich ja auch ganz stark auf eine Veränderung in der Praxis und nicht so sehr, ich will Daten, einen tollen Peer-Review-Artikel veröffentlichen und freue mich, weil er auf meiner Literaturliste steht. Mir geht es wirklich darum, Schule weiterzuentwickeln mit Lehrkräften im Sinne der Kinder, die eben unsere Zukunft sind. Und da sollten wir einfach jeder unseren Beitrag leisten. Aber es ist nicht so einfach für jede Schule, klar zu sagen, ich will wissenschaftliche Begleitung. Ja. Die stehen ja jetzt auch nicht überall zur Verfügung, auch aus räumlichen Beschränkungen. Aber ja, mehr kann ich da jetzt auch nicht raten, aber einfach vielleicht aktiv sich informieren, wenn eine Uni in der Nähe ist oder so.
Ja, vielleicht hat man ja auch noch Kontakte selber irgendwie in die Wissenschaft. Ich kenne dann doch einige, die statt irgendwie in die Schule gegangen sind, an der Uni geblieben sind, in der Didaktik unterwegs sind, teilweise auch in den Pädagogiklehrstühlen. Vielleicht ergibt sich ja da über eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft noch zu Uni-Zeiten auch eine Kooperation, ja, auf jeden Fall.
Absolut. Also wir sind ja in München über 30 Leute am Lehrstuhl und alle machen Seminare und viele sind froh, wenn es Kooperationsklassen gibt, mit denen man wirklich hier auch konkret Projekte ausprobiert. Mhm. Also das mit Sicherheit.
Ja. Sie haben jetzt schon mehrfach von Transformation gesprochen. Und das ist was uns auch aufgefallen ist, dass das, das zieht sich ein bisschen durch Ihre Arbeit durch. Der gängige Begriff, den man an Schulen aber eher verwendet, ist ja Schulentwicklung. Und das ist ja auch der Begriff, der, ich glaube, in den meisten Pädagogik- und Psychologie- und Schulkundeseminaren an den Referendars- und Seminarschulen propagiert wird. Warum haben Sie sich für Transformation statt Entwicklung entschieden?
Wir brauchen einen ganz grundlegenden Paradigmenwechsel. Klar können wir auch den Begriff Schulentwicklung verwenden, weil Veränderungen müssen immer anschlussfähig sein. Also das eine ist vielleicht die große Zielperspektive und mit Schulentwicklung kann man Schritt für Schritt in diese Richtung gehen. Aber letztendlich sind es Begrifflichkeiten, die im Diskurs sowohl als auch verwendet werden. Also wenn ich von Schulentwicklung spreche, dann sehe ich am Horizont natürlich eine disruptive Veränderung, die wir brauchen in der Lern- und Prüfungskultur. Und Schulentwicklung ist so ein bisschen, klingt ein bisschen vorsichtiger, während Transformation drückt eigentlich das aus, was dringend nötig ist. Auch der unbequemere Begriff, mit dem man natürlich auch an Widerstände gerät. Und meine Erfahrung ist mittlerweile, es ist taktisch klüger, weniger von Transformation zu sprechen und mit ganz konkreten Projekten reinzugehen und zeigen, was man meint und wie diese Veränderung aussieht und auch die Akteure mit positiven Erfahrungen für sich zu gewinnen und dann zu sagen, schau, jetzt siehst du hier die Veränderung im Lernen und Lernen, es findet eine Öffnung statt, wir unterstützen trotzdem die Schwächeren und das herkömmliche Prüfungsformat passt doch so nicht mehr. Was könnte man sich da jetzt überlegen? Und plötzlich sind wir im Spiel. Wenn man so über Transformation spricht und dann immer über diese Schleifen und diese partizipativen Austauschprozesse, Das ist manchmal ein bisschen mühsam und ich verstehe schon auch, wenn da Leute dann sagen, ah, das ist mir alles zu viel. Also erfahrungsgemäß über die Praxis mit konkreten Erfahrungen die Augen öffnen und inspirieren, neue Wege zu gehen. Das ist so erfolgversprechender.
Sie sagen so viele inspirierende, gute Sachen. Ich weiß, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich schreibe mir die ganze Zeit Stichworte auf. Ja, und ich glaube, Hannah geht es ähnlich wie mir.
Ja, auf jeden Fall. Sie sprechen auf der einen Seite von der Kultur der Digitalität und auf der anderen Seite von Schultransformation oder Schulentwicklungsprozessen. Jetzt müssen wir das noch irgendwie zusammenbringen. Inwiefern ist denn die Kultur der Digitalität beziehungsweise Digitalisierung aktuell in Schulentwicklungsprozessen mitgedacht? Und vielleicht können wir da auch KI zu sprechen kommen.
Also jetzt machen wir das große Fass auf. man versteht es, glaube ich, gut, wenn man sich das Ganze in so einer Doppeldeckerpädagogik vorstellt. Also wenn man Dinge verändern will, muss man genau das tun, was man dann später auch im Unterricht erreichen möchte. Also wenn ich möchte, dass Kinder sich in gemeinschaftliche Prozesse einbringen, dass sie mit ihren individuellen Lernausgangslagen selbstbestimmt agieren, auch selbstreguliert lernen, dann muss ich natürlich auch selber mich in diesen Prozess der Kooperation ebenso einbringen. Also ich kann die Dinge nicht alleine verändern. Ich muss auch mich mit Gleichgesinnten zusammentun, brauche Vernetzungsprozesse auf Ebenen der Lehrkräfte. Die Schulleitung muss mit Schulträger, Schulaufsicht, Eltern, Kinder, außerschulische Lernorte brauchen regelmäßige Austauschformate, um diese gemeinschaftliche Vision von Bildung zu generieren. Und die muss nicht bei allen gleich sein. Die muss passen zum Ort, zum Kollegium, zu den räumlichen Bedingungen, zu den Kindern. Und dann kann man sich überlegen, wie schafft man Schritt für Schritt hier einen Prozess, der auch erfolgversprechend ist. Mit Unterstützung, auch mit einem entsprechenden Fehlerverständnis, dass man auch mal was falsch machen darf, an die Wand fahren darf. Und genau das will ich doch später dann auch in einem Unterricht, der sich öffnet, in dem Kinder zusammenarbeiten, sich mit Stärken und Schwächen in gemeinschaftliche Prozesse einbringen, die Unterstützung finden, natürlich individuell im Bereich der Basiskompetenzen, aber eben nicht nur die Schwachen, sondern auch die ganz Starken, die dort inspiriert werden, zusammengebracht werden mit Leuten von außen, wo sie wieder mit Projekten arbeiten können. Also Sie sehen, man muss selber das tun, was man später erreichen will. Und das bedeutet diese Kultur der Digitalität, eine gemeinschaftliche Kultur des Austauschs, des Miteinanders, des Nutzens von Wissen und auch von neuen Wissensbeständen, die sich natürlich im Kontext künstlicher Intelligenz weiterentwickeln. Und wir brauchen eine nächste Generation, die es schafft, co-kreativ, aber trotzdem natürlich fähig und mit Basiskompetenzen ausgestattet, mit diesen neuen Technologien umzugehen. Also jemand, der tolle Texte schreiben kann, der aber auch KI nutzt, um die nochmal mit Feedback zu versehen und noch weiter zu optimieren. Ein Mensch, der gut lesen kann, analog im Buch, aber natürlich auch multimodale Texte versteht und sich hier in kulturelle Prozesse weiterhin einbringen kann. Und das ist so der gesamte Kontext. Wenn wir eine demokratische Gesellschaft am Laufen halten wollen, dann brauchen wir von Anfang an Kinder, Heranwachsende, die es gelernt haben, eine Demokratie zu leben und nicht nur eine Viertelstunde über Demokratie zu reden und dann in eine völlig undemokratische schulische Institution wieder überzugleiten. Also macht das mit den Kindern, was sie später können sollen. Teilhaben, sich einbringen und hinzustehen für aktuelle und zukünftige Probleme. Dann haben wir die Nachhaltigkeit dabei. Also das ist das große Ganze. Es geht letztendlich um einen gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess. Und der fängt in der Schule an, eigentlich schon viel früher, im Kindergarten auch, ganz klar. Ja. Den denken wir immer mit.
Tja, jetzt haben Sie eine unserer nächsten Fragen schon direkt mitbeantwortet, nämlich wie die Kultur der Digitalität an Schulen auch Schulentwicklung beziehungsweise eben Transformationsprozesse positiv voranbringen kann. Super, ja.
Ich glaube, wir müssen aber tatsächlich noch eine bisschen schwere Frage hinten herstellen, weil Sie sind glaube ich, ähnlich visionär unterwegs wie wir beide und haben total viel Lust und Motivation da, dass diese Transformation auch stattfindet. Wenn ich nun wieder den Blick ins Kollegium werfe, die Realität ist tatsächlich leider ein bisschen eine andere. Viele, vor allem ältere KollegInnen, die ein bisschen überfordert sind, sowohl mit der Technik an sich, als auch mit den Entwicklungen, die die Technik letzten Endes mitbringt auf gesamtgesellschaftlicher, kultureller Ebene. Wo sehen Sie denn Herausforderungen, vor allem für Lehrkräfte, und wie kann man diese angehen, um letzten Endes dahin zu kommen?
Wir brauchen veränderte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die sich auch nicht mehr nur an Einzelpersonen richten, sondern auch hier Teams, die geschult werden. Natürlich ist es für Ältere, es ist gar nicht mehr eine Altersfrage. Es gibt auch viele Jüngere, die mit dieser Kultur der Digitalität wenig anfangen. Also ich will das jetzt gar nicht so am Alter festmachen. Es gibt sehr viele ältere Kollegen, die total Lust haben, was Neues zu machen. Es geht eher um eine Haltung, um ein Mindset, und das muss in diesen Fort- und Weiterbildungsangeboten mitgedacht werden. Also nicht, hier hast du ein Angebot und morgen kannst du das PDF in deinem Unterricht einsetzen, oder mit KI dauert die Hausaufgabenbesprechung nur noch 15 Minuten, juhu, sondern da geht es schon wirklich um veränderte Prozesse, die dann auch verpflichtend miteinander ausprobiert werden sollten. Ich habe neulich einen Zukunftsforscher gehört, Michael Karl, der hat gesagt, bei Lehrkräften wird es im Kontext von KI unter Exzellenz nicht gehen. Ja, also das ist die Voraussetzung. Wenn Lehrkräfte mit KI umgehen sollen, brauchen sie exzellente Kenntnisse, was unter der Haube passiert, also wie funktioniert das, wie aber auch Unterricht damit gestaltet werden sollte, der nicht nur Arbeitsersparnis bedeutet, sondern der wiederum Heranwachsende befähigt, ko-kreativ mit dieser sich ständig weiterentwickelten Technologie auseinanderzusetzen. Und das ist die Realität, da kommen wir nicht drum rum. Und da müssen wir dranbleiben, das kann man nicht wegatmen. Und da sehe ich wirklich auch administrativ eine Verpflichtung, für diese Weiterbildungsmaßnahmen zu sorgen, die eben in diese Richtung gehen. Aber da ist die Entscheidung noch nicht getroffen. Also ob diese Vision von Bildung tatsächlich gesamtgesellschaftlich so umgesetzt wird. Es hat sich viel getan und es ist viel auf dem Tisch und man spricht drüber. Aber es ist immer eine Entscheidung der Menschen. Und deswegen freue ich mich, wenn möglichst viele Menschen an dieser diesem Weg zur Veränderung mitarbeiten. Jeder seinen Anteil, jeder auf seine Art und mit seinen Möglichkeiten als Teil dieses gemeinschaftlichen Prozesses.
Ja, auf dem Weg befinden wir uns ja tatsächlich nicht nur in so einer, ja, in einem metaphorischen Sinne, dass wir uns hinentwickeln zu einer anderen Form von Schule, sondern Lehrkräfte befinden sich ja auch irgendwie immer auf dem Weg. Okay, die andere Hanna hat jetzt gesprochen von den eher älteren Lehrkräften, die ja vielleicht so ihre Probleme mit den Neuerungen der Digitalität haben. Aber ich nehme auch wahr, dass viele junge Lehrkräfte gar nicht so Lust haben auf eine andere Schule. Und das schockiert mich immer so richtig. Natürlich bin ich in meiner Blase hier und vor allem mit Hanna und mit den Leuten, mit denen wir sprechen. Aber wenn ich dann mit jungen Menschen, die eigentlich ja sehr ähnlich ausgebildet wurden wie ich, Stichwort Exzellenz, Exzellenzuniversitäten, schimpfen sich viele Unis ja auch gerne. Und dann kommen die da mit mir an und sind im Referendariat und haben gar nicht so Lust, was zu verändern, weil die wiederum von anderen Dingen, glaube ich, überfordert sind natürlich. Alles ist neu. Man hat viele Stunden noch nie gehalten. Man muss sich erstmal ganz viel Material zusammensuchen. Das ist ja auch total verständlich, dass man erstmal versucht, die Füße irgendwie an den Boden zu kriegen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wir sind einige Jahre damit beschäftigt, erstmal Fuß zu fassen in diesem Umfeld, fassen aber Fuß auf eine Art und Weise, die wir dann vielleicht erst anfangen zu hinterfragen und zu denken, so wie ich das jetzt alles gelernt habe die letzten Jahre, ist das überhaupt so optimal? Deshalb nach dieser sehr langen Vorrede jetzt meine nächste Frage. Ist denn die Lehrkräfteausbildung und vielleicht auch insbesondere das Referendariat überhaupt dafür geeignet, Schule in die Richtung voranzutreiben, in die es wünschenswert wäre?
Nein, ganz so gar nicht. Also in der Breite, weder universitär noch im Referendariat geht es in diese Richtung, dass den angehenden Lehrkräften genau das gesagt wird, dass sie Teil einer disruptiven Veränderung sind, dass sie einen Paradigmenwechsel mitgestalten müssen, um diesen wirklich ja, dramatischen Entwicklungen und auch den Anforderungen aktuell und vor allem zukünftig, dass sie da die Kinder drauf vorbereiten. Da geht es noch ganz stark in Planung von Unterricht, Einstieg, Zielangabe und Übungsphase. Da wünsche ich mir auch auf sowohl in der universitären Ausbildung als auch in den Referendariatsseminaren eine Veränderung in der Ausrichtung. Da gibt es natürlich auch solche und solche, ganz klar. Aber bis dieses Mindset in der Breite ankommt, dauert es noch. Und da können wir einfach nur dranbleiben. Ich bin auch nur ein Teil der universitären Ausbildung. Und da würde ich mir tatsächlich schon früh wünschen, dass die Studierenden merken, dass sie nicht in die Schule gehen, aus der sie gerade eben rausgekommen sind. Das macht es aber auch schwer. Wer wird Grundschullehrer, Lehrerin? Das sind meistens nicht die disruptiven Revoluzzer, sondern das sind Menschen, die Kinder mögen. Das ist ja schon mal super. Aber das ist
eine gute Voraussetzung.
Ja, das ist toll. Aber das sind auch nicht unbedingt Role Models in MINT, sonst würden sie nämlich Informatik oder Mathematik studieren. Das sind auch nicht die, die sagen, ich will das Bildungssystem verändern, weil die Grundschullehramt oder eben Lehramt studieren, sind nicht die Bildungsverlierer, sondern das sind die in der Schule nie Probleme hatten. Die wissen gar nicht, wie das ist, wenn man schlecht ist in der Schule, sondern das lief immer und da wollen sie selber wieder hin, wo sie selber so gut hatten. Und so sehen die natürlich dann auch Kinder, die nicht mit den Möglichkeiten kommen. So gehen sie auch mit den Ergebnissen der Kinder um. So schätzen sie dann natürlich auch Kinder ein. Und das macht's nicht wirklich einfach. Deswegen versuche ich im Studium, diese 4 Jahre zu nutzen, um sie so ein bisschen rauszureißen aus ihrer Vorstellung von Schule, ihnen neue Wege aufzuzeigen, wenn jetzt natürlich im Referendariat wieder der Schritt zurückgeht und die dann sagen, ah, es ist ja doch so, wie ich es kenne, dann war es eigentlich umsonst. Aber das ist jetzt eben mein Beitrag, auch über Projekte zu versuchen, dieses veränderte Mindset zumindest anzustoßen. Ob es dann gelingt, das wirklich auch zur Entfaltung zu bringen, da bin ich mir momentan noch unsicher. Es passiert viel, wie gesagt, aber manchmal denke ich auch, wir sind in so einer Bubble und in der ist klar, wo es hingeht, aber in der Breite wird der Diskurs nicht mal geführt. Und deswegen bin ich so mitteloptimistisch. Aber lass natürlich nicht locker. Und ich habe ja auch die Möglichkeit, wie auch jetzt hier, was drüber zu sagen. Aber letztendlich bestimmen es die Menschen, die den Prozess gestalten. Und da hoffe ich, dass da wirklich sich dieser gemeinschaftliche Spirit in der Breite entfaltet. Dass wir Schulleitungen haben, die Ideengeberinnen sind, FunkensprüherInnen und wirklich mutig sind, gemeinsam was Neues auszuprobieren. Unser Co-Transform-Projekt startet jetzt auch in Heilbronn. Also es gibt Unterstützung und da machen die Grundschulen jetzt mit. Da versuchen wir auch wieder mit konkreten Projekten hier die Schulen zu begleiten und das Netzwerk zu vergrößern. Es gibt noch weitere Standorte auch in ganz Deutschland. Da spielt natürlich auch die Bildungspolitik eine Rolle. Jetzt gibt es ein neues Ministerium, mal schauen, was da kommt und auch wie es umgesetzt wird. Der Föderalismus ist da, ja, wir bräuchten auch einen ko-kreativen Föderalismus, wo man voneinander lernt, miteinander, die Bundesländer miteinander agieren und hier sich gemeinschaftlich auf diese Veränderungsreise machen. Ansonsten verpufft oft viel an der Grenze der Bundesländer und da wünsche ich mir auch eben wiederum diese Doppeldeckerpädagogik, auch hier das zu machen, was man später dann erreichen möchte. Das könnte das Ziel sein.
Da würde ich tatsächlich kurz Werbung dafür einwerfen, auf solche Veranstaltungen wie zum Beispiel die Bildungskonferenz in Heilbronn zu gehen. Weil auch wenn das jetzt in Baden-Württemberg stattgefunden hat, waren da nicht nur Leute aus Baden-Württemberg, sondern auch aus anderen Bundesländern. Aus Hamburg waren 2 super inspirierende Lehrerinnen zum Beispiel da, die ihr wahrscheinlich auch nochmal bei uns im Podcast hören werdet. Wir sind aus Bayern rübergekommen, es waren Leute aus NRW da, es waren Leute aus Bremen da. Also da trifft man eben auch die Leute, die aus ihren Bundesländern schon das weitererzählen können, was sie dort inspiriert. Und da geht man entsprechend aufgeladen mit positiven Ideen raus. Aber klar, wie Sie sagen, Frau Haugtum, diese Grenzen, dass man die nur freiwillig am Wochenende auf so einer Konferenz irgendwie überschreitet und es dafür keine größeren, übergreifenderen Ideen gibt, ist natürlich ein wenig schade.
Mhm. Ich glaube, wir müssen hier auch an der Stelle, Hanna, einen kleinen Mini-Schlussstrich ziehen. So gern ich mit Ihnen noch weiter reden möchte über Ihre zahlreichen tollen Ideen und Projekte, die Sie durchführen. Wir kommen an Zeitgrenzen, die wir uns selber gesetzt haben. Von daher bin ich, glaube ich, jetzt mal hier kurz der rationale Mensch, der sich hier einschaltet. Und würde sagen, wir fassen einmal kurz ein bisschen zusammen, was wir heute von Ihnen mitgenommen haben. Ein Hauptpunkt, vor allem aus Ihrer letzten Antwort, ist für mich, dass Haltung zu Veränderungen wahnsinnig entscheidend ist. Und zwar sowohl, was die Wissenschaft angeht, als auch Fortbildungsangebote und natürlich die Lehrkräfte, die dann im Klassenzimmer an sich stehen.
Dann natürlich das große Stichwort Kultur der Digitalität. Es ist mehr als Digitalisierung, beziehungsweise es ist mehr als nur technische Ausstattung, sondern es geht darum, sich zu überlegen, in welcher Welt werden die Kinder von heute leben und welche Kompetenzen brauchen sie dafür.
Eine zentrale Kompetenz ist Kooperation und diese Kooperation sollte in der Schule zwischen den SchülerInnen gefördert werden, aber auch im Kollegium mit anderen Schulen und vielleicht ja sogar auch der Wissenschaft. Denn letzten Endes kann Kooperation Schulfamilie weiterbringen auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen.
Wenn man an der Schule etwas bewegen will, dann sollte man vielleicht doch eher bei der Begrifflichkeit Schulentwicklung statt Transformation bleiben, um Leute nicht zu sehr abzuschrecken. Transformation ist was für die Visionäre unter uns.
Und wie kann so eine Schulentwicklung aussehen? Frau Hogtum sagt, eher über die Praxis und mit konkreten Projekten rangehen, um dann letzten Endes eine Vision daraus zu entwickeln und ganz praktisch zu zeigen, wie diese Transformation aussehen kann und wie Lernen funktionieren kann.
Und Stichwort Lernen. Man muss selbst das tun, auch in der Schulentwicklung, was man am Ende bei den Kindern sehen will und erreichen will.
Gut. Ich würde noch ein letztes Mal das Wort an Sie zurückgeben, Frau Hogtum. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind so ein bisschen mitteloptimistisch, was das alles angeht, weil es dann doch irgendwie einige Herausforderungen gibt. Was macht Ihnen aber vielleicht dennoch Hoffnung? Und da würden wir Sie bitten, dass Sie einmal kurz den Satz "Mir macht Hoffnung, dass" für uns vollenden.
Mir macht Hoffnung, dass in diesen Veränderungsprozessen jetzt so viele Menschen schon beteiligt sind, dass der Diskurs wirklich in der Öffentlichkeit angekommen ist, dass wir auch Kinder haben, die sich in diesem veränderten Unterricht individuell verbessern, entfalten können. Also dass wir wirklich sehen, dass veränderter Unterricht zur Bildungsgerechtigkeit beiträgt und dass wir mit Bildung einen entscheidenden Beitrag zu unserer demokratischen Gesellschaft leisten müssen und ich denke auch können, wenn wir alle unseren Beitrag hier leisten. Und das macht mir Hoffnung, weil ich es an so vielen Punkten sehe, an so vielen Orten, tolle Schulen sehe, an denen wahnsinnig viel passiert, tolle Lehrkräfte, die da ihr Herzblut reingeben. Und das macht mich total froh und da habe ich Hoffnung, dass wir diesen Prozess gemeinsam gestalten können.
Ja, herzlichen Dank für dieses super inspirierende, inhaltlich wahnsinnig dichte und entsprechend bereichernde Interview. Und auch an die HörerInnen draußen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass ihr genauso, ja, irgendwie mit so einem Zittern innerlich hier rausgeht und euch denkt, ah, da ist so viel, wo man noch dran anknüpfen kann, wo man sich vielleicht einlesen kann, wo man sich jetzt direkt die KollegInnen schnappt, wo man das Gefühl hat, hey, mit denen zusammen schnappe ich mir jetzt mal ein Projekt und wir machen Transformation im Kleinen.
Wenn euch dieses Gespräch genauso gut gefallen hat wie uns und wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du das natürlich tun. Eine Möglichkeit ist, dass du unserem Verein beitrittst, an uns spendest oder es reicht auch schon, wenn du einfach diesen Podcast abonnierst. Auch damit ist uns geholfen.
Ja, und wie immer gilt bei Anmerkungen, Wünschen oder Kritik jeglicher Art, schreib uns sehr gerne in die Kommentare. Du erreichst uns auch auf Instagram und natürlich auch über unsere Website. Neuigkeiten zum Podcast findest du wie immer auf unserer Instagram-Seite und zu den Podcast-Folgen gibt es auf unserer Website immer so einen kleinen Blog, der das Ganze nochmal zusammenfasst.
Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge und sagen Ihnen, Frau Hogtum, vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Hannas. Tschüss.
Tschüss.